In dieser Woche melden wir uns quasi fast live vom Ludwig-Erhard-Gipfel. Der geht von Mittwoch bis Freitag. Donnerstagabend produzieren wir diesen Podcast, damit Sie ihn wie gewohnt am Freitagmorgen hören können. Seien Sie gespannt auf ein kleines Best-of mit den vielen illustren Gästen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.
Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
Der Ludwig-Erhard-Gipfel geht über 3 Tage, das gab es noch nie. Er wird größer und größer, könnte man sagen, und platzt, was die Gäste angeht, aus allen Nähten. Und zwar nicht nur die Gäste im Publikum, sondern auch die auf der Bühne. Wir machen diesen Podcast am Donnerstagabend. Es geht von Mittwochs bis Freitags, heißt, ein ganz klein bisschen von der Veranstaltung fehlt uns noch, aber Sie können alles in Ruhe nachschauen auf unserem YouTube-Kanal oder eben natürlich auch auf marktundmittelstand.de. Dort gibt es Texte, Videos und eben diesen Podcast. Viel Spaß dabei! Das emotionale Highlight des Ludwig-Erhard-Gipfels 2024 findet zweifellos am Freitagmorgen statt. Dort bekommen Julia Nawalnaja und posthum ihr Mann Alexei Nawalny den Freiheitspreis der Medien verliehen. Die Ausrichter des Ludwig-Erhard-Gipfels, Christiane Götz-Weimer und Wolfram Weimer, freuen sich natürlich vor allem darüber, dass Julia Nawalnaja persönlich vor Ort sein wird, um den Preis entgegenzunehmen. Die Laudatio wird niemand Geringeres halten als CDU-Chef Friedrich Merz. Der sitzt dann übrigens noch am Freitag ab 18.10 Uhr mit anderen Parteivorsitzenden und ihren Stellvertretern in der großen TV-Arena und diskutiert über die großen politischen Linien dieser Wochen. Sie können das ab 18.10 Uhr unter anderem auch auf NTV verfolgen, aber natürlich auch in unserem Livestream. Klaus Werner ist bei mir und hat sich noch Zeit genommen. Wie würden Sie nach all diesen Gesprächen denn die Stimmungslage zusammenfassen? Bei ja, Krisen, viel Transformationsdruck ist ja doch einiges los.
Ja, das kann man wohl sagen. Ich glaube, die Herausforderungen sind auch von Company zu Company natürlich total unterschiedlich. Und auch der Fokus und auch der Digitalisierungsgrad, in dem die Firmen an sich unterwegs sind. Es gibt manche Firmen, die sagen, naja, ich möchte mit die KI hauptsächlich nutzen, um Prozessverbesserungen zu haben, um Kosten einzusparen. Und andere sagen einfach, ich möchte damit Innovation betreiben. Also die Ansätze sind durchaus unterschiedlich.
Dabei ist Deutschland ja auch bekannt dafür, Digitalisierung oft zu nutzen als reines Effizienzprogramm sozusagen. Davon wollen wir ja auch ein bisschen wegkommen, oder?
Die Digitalisierung hat ja so viele Facetten. Und was ich aber jetzt auch durch die Gespräche festgestellt habe, wir sind natürlich noch nicht überall wirklich weit fortgeschritten. Also man kann sicherlich einzelne Sektoren nehmen, wie auch im Public Sector zum Beispiel. Da gibt es noch ganz viel zu digitalisieren. Wir sehen natürlich, dass bei großen Kunden viele Projekte schon gut unterwegs sind. Und der Mittelstand hat natürlich unheimlich viel schon erreicht, aber zum Beispiel eine extrem gute Security aufzubauen, für das ganze System auch abzusichern, das haben wir auch noch nicht bei allen Kunden. Das heißt also, hier gibt es noch durchaus extrem viel Potenzial.
Nun haben wir viele Technologien, die noch gar nicht implementiert sind, obwohl die 5 bis 10 Jahre alt sind, geschenkt, haben wir darüber gesprochen. Aber wir haben ja auch viel Neues. Also was treibt Sie da gerade um?
Ja, es ist natürlich, in jedem Gespräch kommt das Thema KI oder AI letztendlich vor. Jedes Unternehmen hat auch eine unterschiedliche Facette. Und das zweite ist das Thema Security. Und da ist natürlich bei uns die Situation, oftmals bieten wir den Kunden halt Netze an für ihre Unternehmen. Aber das Thema Security, wie kann ich eigentlich das gesamte Ökosystem sauber absichern? Das ist halt ein Riesenthema. Und da haben wir als Deutsche Telekom halt den riesen Vorteil, dass wir an die 2000 Security-Experten haben, die das nicht nur für uns als Deutsche Telekom, sondern halt auch viele andere Unternehmen machen. Das ist immer ein Schwerpunkt aktuell, weil natürlich hier die Kunden sich immer fragen, tue ich da genug? Und das zweite Thema ist natürlich die AI oder KI, nämlich die Frage, wie kann ich denn jetzt eigentlich diese neue Technologie für mein Unternehmen so nutzen, dass aber meine persönlichen Daten, also die des Unternehmens, halt nicht ins Internet gelangen? Und wie kann man das eigentlich am geschicktesten organisieren?
Da ist jetzt Fabian Mehring, bayerischer Staatsminister für Digitales, der sich, wie man gleich ein bisschen sieht, durch Schneetreiben hierher gekämpft hat. Ja, warum lohnt es sich denn auf solchen Veranstaltungen noch über Digitalisierung und diesen Transformationsdruck zu sprechen? Weil eigentlich wissen wir doch alle, dass was zu tun ist, oder?
Ja, es ist einerseits natürlich das Masterthema unserer Zeit und ich glaube, auf einem bayerischen Gipfel als bayerischer Staatsminister für Digitales über das Thema zu sprechen, ist noch mit einer anderen Begründungslogik hinterlegt als andernorts. Ich habe das Gefühl, auch wenn ich überregional unterwegs bin, gerade in anderen Bundesländern in Deutschland, manchmal auch international, dass es schon noch nötig ist, auch bewusstseinsbildend tätig zu sein, dass gerade in Deutschland noch nicht jedem klar ist, dass wir beispielsweise in einen gigantischen Fachkräftemangel hineinlaufen und dass wir es schaffen müssen, bis in 10 Jahren, bis dass die Babyboomer-Generation sich in den Ruhestand begibt, alles digitalisiert zu haben, was wir digitalisieren können, alles automatisiert zu haben, was wir automatisieren können, sodass die wenigen Köpfe, die wir dann noch haben, sich um die Dinge kümmern können, die nicht automatisierbar sind. Also ich glaube, dass diese Botschaft wichtig ist, um da nicht in riesige Wohlstandsverluste hineinzulaufen, ohne Frage.
Nehmen wir die Start-ups, ich habe mit Helmut Schönberger neulich gesprochen, Unternehmertum, die mit Susanne Klatten natürlich vor 20 Jahren angefangen haben, schon richtig viel auch für Gründerinnen und Gründer zu tun. TU München ist weit vorne, was die als Unis angeht, die das forcieren. Nehmen wir mal bei dieser Mitte, den Mittelstand, die KMU. Sie sagen eben zu Recht, da gibt es auch Aufholbedarf, sagt die Bitkom so ähnlich. Was kann denn eine Landesregierung da konkret tun?
Ich glaube, eine ganze Menge. Das versuchen wir auch in Bayern. Ich glaube, genau das ist unsere Aufgabe, jetzt auch als Staatsregierung, diese KI-Themen dorthin zu bringen, wo sie nicht von selbst aus der Mitte der Wirtschaft heraus landen. Ich brauche nicht in Münden den Chefs von Apple und Google die Chancen von KI erläutern. Die erklären mir, was das Potenzial ist, das damit verbunden ist. Meine Aufgabe ist es, dass wir diese Chancen der digitalen Transformation auch hineinbringen, skaliert bekommen in den bayerischen Mittelstand. Denn das ist schon meine Diagnose und auch meine feste, übrigens wirtschaftspolitische Überzeugung jenseits von Digitalisierungsthemen. Deutschland war immer stark wirtschaftspolitisch, weil wir auf zwei Beinen standen. Wir waren zum einen die Heimat der großen Global Player. Wir hatten die Audis, die BMWs, die Siemens. Wir hatten aber auf der anderen Seite auch immer einen bayerischen Mittelstand, der gerade in den letzten Krisenjahren gezeigt hat, dass er besonders resilient ist, Corona-Energiekrise und andere Herausforderungen mehr. Und ich glaube, wenn wir wieder auf zwei soliden Beinen stehen wollen, ein gutes Fundament auch in Zukunft wollen, dann müssen wir, wenn die digitalen Märkte die entscheidenden sind, und es wird bald so sein bei der Wachstumsdynamik, dort wieder breit aufgestellt sein. Die großen globalen Champions bei uns haben wie in München, aber halt auch im Mittelstand bei den kleineren, familiengeführten KMUs die Chancen von KI nutzen. Und deshalb Programme wie KI-Transfer Plus. Ich gründe da gerade neue Regionalzentren im ganzen Freistaat, bringe die Hochschulen mit den Unternehmen zusammen. Und zwar in einer Art und Weise, dass mal nicht nur drüber geredet wird und die einen schönen Vortrag genießen, sondern dass wir wirklich Use Cases implementieren in die tägliche Arbeit von bayerischen Mittelständlern. Also ich glaube, das ist wirklich der Gamechanger, das Erfolgsrezept. Und deshalb geben wir da ordentlich Gas, auch mit erheblichen Mitteln aus meinem Haus.
Das ist ein super Punkt. Also ich hätte dann wirklich noch gerne nach einem Beispiel gefragt, dass man das ein bisschen greifbar haben kann.
Das ist unglaublich weit gestreut und das ist ehrlicherweise das, was dem Digitalminister auch so viel Freude macht, denn Digitalisierung betrifft alle Lebensbereiche. Da sind Unternehmen aus der Agrarbranche dabei, die beispielsweise KI-basiertes Unkraut aus dem Feld zupfen. Da sind aber auch große Medizinplayer dabei, da ist die bayerische Bauwirtschaft in Zukunft dabei, da geht es dann um 3D-Druck, KI-basierte Planungstools und so weiter. Wir haben aber auch Projekte im Haus jetzt über dieses KI-Transfer Plus hinaus, wo wir zum Beispiel in der Medizin Herzinfarktdiagnostik bei Frauen schlicht Leben retten. Und das halte ich für wirklich wichtig, um auch die Menschen mitzunehmen auf dieser Reise in Richtung Zukunft, dass wir nicht zulassen, dass KI, dass Digitalisierung in den Augen der Menschen so eine Art Science-Fiction-Gespenst aus der Zukunft ist. Wir müssen klar machen, es hilft im Hier und im Jetzt, um das Leben der Menschen besser zu machen.
Gutes Schlusswort. Fabian Mehring, vielen Dank. Jetzt habe ich Susanne Nickel bei mir. Sie ist berühmt geworden mit einem Gastvortrag und hat gerade dieses Buch veröffentlicht. Es heißt Verzogen, verweichlicht, verletzt und es geht um die Generation Z. Hallo Susanne.
Hallo Thorsten.
Ja, du bist eigentlich sehr bekannt geworden im vergangenen Jahr mit einem Gastbeitrag fürs Handelsblatt. War es dann auch bei mir im Podcast zu Gast, worauf ich mich sehr gefreut habe. Wir haben auch mehrere Artikel geschrieben. Du hast da einen Nerv getroffen damit, dass du, naja, die Generation Z ein bisschen kritisiert hast, aber dieser Problematik eingeordnet hast. Du bist Arbeitsexpertin und naja, was ist deine Grundthese, was die Generation Z angeht? Fangen wir mal so an.
Also als erstes ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass junge Menschen eine andere Haltung zur Arbeit haben. Also das heißt nicht per se, dass sie faul sind, sondern sie haben vielleicht auch mitbekommen, dass die Älteren, also die Eltern, die Babyboomer, die Generation X gebuckelt haben, dass Arbeit das Wichtigste im Leben war und die jungen Menschen sagen, nee, will ich so nicht. Ja? Das rentiert sich nicht. Rente ist eh unsicher, wir wissen nicht, wo es hingeht, es gibt keine Perspektive, ich kann mir sowieso keine Immobilie leisten. Warum soll ich dann so ranklotzen? Dann schaue ich doch lieber, dass es mir gut geht und gucke, dass ich die Arbeit und die Freizeit gut koordiniere und dass ich sozusagen Work-Life-Separation mache, also die Trennung von Arbeit und von Freizeit.
Das heißt aber nicht, wenn ich dein Buch richtig verstanden habe, dass du die Generation Z per se für faul hältst. Soweit dann doch nicht.
Nein, soweit nicht. Ich halte, man kann sowieso nicht eine Generation komplett über einen Kamm scheren, das ist uns ja auch klar. Es gibt natürlich sehr viele Angehörige der Generation Z, die verhaltensauffällig sind, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Das heißt, ganz viele meiner Kunden, die sind verzweifelt, weil sie einfach bedingt durch den Fachkräftemangel und dadurch, dass die Boomer in Rente gehen, wenig Menschen finden am Arbeitsmarkt. Die Generation Z ist Mangelware, weil sie eine ganz kleine Generation ist von der Anzahl her der Menschen und die stimmen mit den Füßen ab. Also die können sich's raussuchen. Ich höre ganz oft von jungen Menschen, welches Sahnestückchen nehme ich denn? Wenn da nicht passt, dann gehe ich woanders hin. Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Und das macht es natürlich schwierig für Arbeitgeber. Da gibt es Jobghosting, also junge Menschen, die erscheinen nicht zum Bewerbungsgespräch, brechen im Verfahren ab oder kommen auch nicht zum ersten Arbeitstag, obwohl sie einen Arbeitsvertrag unterzeichnet haben. Und diese Auffälligkeiten, die kosten viel Geld, viel Zeit, viel Ressourcen und sind halt ungünstig für unsere Wirtschaft.
Das nützt ja nichts, wir müssen ja jetzt gemeinsam arbeiten. Wie geht das am besten, ja, generationenübergreifend? Gibt es da so zwei, drei Tricks?
Ja, ich habe heute den Theo Weigel gelauscht und der hat was ganz Spannendes gesagt und das finde ich total schön, die Freundschaft zwischen den Generationen muss stimmen. Und genau das ist auch mein Ansatz. Ein Ansatz ist der Dialog zwischen den Generationen. Also das heißt, es ist wichtig, dass die Menschen nicht nur in Position denken oder die und die, sondern dass es wirklich darum geht zu verstehen, was gibt es für Bedürfnisse, was gibt es für Interessen, was gibt es für Emotionen bei den verschiedenen Menschen, um sie dann zusammenzubringen. Und ein Dialog kann zum Beispiel eine Art Generationsmediation sein, also dass man alle an einem Tisch sitzt, X, Y, Z und Boomer, und dass man schaut, mit verschiedenen Fragen, also ich mache da Workshops dazu mit verschiedenen Fragestellungen, wie bist du aufgewachsen, was hat für dich Karriere bedeutet, was haben dir deine Eltern mitgegeben ins Berufsleben und dann hörst du die Unterschiede und dann siehst du, welche Bedürfnisse, welche Interessen da sind und dann entsteht plötzlich so ein magischer Moment in so einer Mediation, dass die Leute sich öffnen und dass eine Chance besteht, eben nicht nur diese Stereotype zu bedienen, sondern wirklich gemeinsam an einem Strang zu ziehen und Lösungen zu finden. Also diesen Dialog finde ich extrem wichtig. Und vielleicht noch eine zweite Lösung, die ich unabdingbar finde, ist Coaching als Führungsinstrument. Also junge Menschen sagen ja, ich will kein Chef, sondern ein Coach. Das ist natürlich jetzt auch schon so ein bisschen zugespitzt, aber es hilft ja jedem Mitglied, egal welcher Generation man angehört, wenn man einfach eine gute Führung hat, eine inspirierende Führung. Wenn man eben, also Coaching heißt ja nicht, dass man sich nett nur anspricht und es gemütlich miteinander hat, sondern Coaching, da geht es ja darum, durch bestimmte Fragetechniken zu führen, Menschen in die Stärken zu bringen, in die Eigenverantwortung zu bringen. Und das halte ich für unabdingbar für alle Arbeitgeber.
Bertram Brossart ist jetzt bei mir, Hauptgeschäftsführer des VBW, der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft. Grüße Sie, hallo.
Hallo.
Was hat Sie bewogen, hier den Mittwoch mit uns so groß zu gestalten?
Es hat zwei Elemente. Zuallererst ist der Austausch zwischen Wirtschaft, Politik und Wissenschaft so wichtig wie, glaube ich, noch nie. Das rückt bis hin in diese Diskussionen, die ja stattfinden auf Ludwig Erhard, was ein Gen unserer Organisation ist, noch wichtiger. Und das Dritte, wir sind eine bayerische Organisation, wir sind auch stolz drauf, Bayern zu sein. Und es hat natürlich für uns auch schon für die Entwicklung des bayerischen Kongressstandortes ist die Frage schon ein Davos hier zu bauen, ein deutsches, etwas, was uns zutiefst überzeugt hat.
Nun ist Bayern Globalisierung pur, kann man ja sagen. Also ich glaube, der TU München sind 40% der Studenten nicht aus Deutschland. Sie haben eine Studie gemacht über Globalisierung, auch extra für die Veranstaltung hier. Was sind da die wesentlichen Erkenntnisse?
Die wesentliche Erkenntnis, wir kommen von der Globalisierung nicht herunter. Wir wollen auch nicht herunter. Alles andere, wie zu tun wäre, das Leben in eigener Soße bringt keinen künftigen Wohlstand. Insoweit, das wird in dieser Studie vollkommen klargelegt. Auf der anderen Seite haben wir auch, und das verängstigt, ja unsere gesamte Bevölkerung, aber ich glaube auch insgesamt ganz Europa. Wie stellen wir uns in den neuen Machtblöcken der Welt auf? Auf Amerika dauerhaft an dem Punkt alleine zu setzen, wäre für uns als Bayern zwar immer wichtig, aber alleine geht nicht. Wir wissen nicht, was da auf uns zukommt. Und der Inflation Reduction Act führt dazu, dass, sagen wir mal, da sehr inländisch gedacht wird. Und da muss man den Ausgleich finden. Und auf der anderen Seite haben wir China, auch gerade wieder für Bayern ein extrem wichtiger Exportpartner. Auch da ist die Frage des eher geplanten Aufbaus, der die Wertschöpfung komplett zu sich holen will, das ist in vollem Gange. Und da müssen wir neue Wege dazwischen finden. Dann komme ich aber wieder zum Kern zurück. Die Entscheidung darüber zu treffen, ist nach dem Prinzip der Marktwirtschaft nicht Aufgabe des Staates. Das ist schön, wenn der Staat da seine Meinung äußert, aber das bleibt im Kern die Entscheidung des einzelnen Unternehmens, welchen Weg dieses Unternehmen gehen will und gehen kann. Und dann kommen wir wieder zurück, auch nach den Regeln der sozialen Marktwirtschaft. Die Frage zu enablen, zu ermöglichen, ist wiederum Aufgabe, wo der Staat, weil der Markt da ja ein Stück außer Kraft gesetzt worden ist, wo der Staat helfen kann, indem er in den Ländern in Südamerika, in den anderen asiatischen Staaten hilft über Delegationsreise, über Messebeteiligungen, die Märkte ein Stück mit zu erschließen. Für Bayern gilt ja insgesamt, wenn man weltweit Repräsentanz der Freistaat. Und da ist die Frage, wo auch Bayern seine neue Schwerpunkte setzen wird, wo man es ausbaut, wo man es gegebenenfalls auch zurückfährt. Wir leben da in Bayern in einer Welt, die 2002 bis 2005 in seiner außerwirtschaftlichen Struktur gemacht wurde. Und derzeit mit der Gott sei Dank daran gearbeitet, dass auch der Freistaat an dem Punkt andere Schwerpunkte mit aufnimmt und manches andere auch zurückfährt.
Auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel sprechen nicht nur Politiker mit Leuten aus der Wirtschaft, sondern eben auch aus der Wissenschaft. Und manchmal gibt es Menschen, die bringen Wissenschaft und Wirtschaft richtig gut zusammen. Und das gilt auch für meinen jetzigen Gast. Dagmar Schuller ist bei mir. Sie ist CEO von Odeering und, naja, Professorin an der für Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Landshut. Grüße Sie, Frau Schuller. Hallo.
Grüße Sie. Guten Morgen, Herr Gesch.
Ja, wie kam das? Also, dass Sie sozusagen aus der Wissenschaft auch, sage ich jetzt mal, ins Unternehmerische gewechselt sind?
Das hat sich nicht nur so ergeben, sondern das war tatsächlich das Ziel des Dings. Wissen Sie, wenn Sie wissenschaftlich eine Vorstellung haben, eine Vision haben, nicht zu wechseln mit der Halluzination, haben Sie im Grunde genommen tatsächlich den Drang, dass das, was Sie erforschen, für den Benefit der Menschheit irgendwann mal zugänglich wird. Und genauso war das auch mit Odeering. Wir hatten immer die Vision, dass KI-Technologie, Stimmbiomarker für das Wohlfühlen der Menschen zugänglich wird für jedermann, jederzeit und von überall aus. Und irgendwann kommt der Punkt in der Wissenschaft, wo das Erforschte so reif ist, dass sie anfangen können, in die Translation zu gehen. Von der Grundlagenforschung in die angewandte Forschung und schlussendlich tatsächlich ins Produkt.
Da machen Sie neugierig. Was forschen Sie denn genau? Welche Rolle KI und Stimme, das erklären Sie bitte.
Also wir sind in dem Bereich Stimmbiomarker, wie ich schon sagte. Das heißt, wir analysieren den biologischen Sprachprozess, die Muskelgruppen, die mit der Sprache verbunden sind, wenn sie Sprache produzieren, was für jedermann so ein bisschen normal erscheint, fast banal, weil man es früh gelernt hat. Wir analysieren die Kognition, das heißt die Steuerung dieser Muskelgruppen. Wir analysieren aber auch die Physis, beispielsweise ob sie einen Tumor im Hals haben, weil auch dadurch das Ansaugen der Luft und das Rauspressen der Luft ganz anders tonal ist. Sprich, wir können dadurch Anomalien oder Dysfunktionalitäten entdecken im Audiosignal. Und was wir auch können, ist natürlich psychologische Modelle auf diese Audiosignalanalyse zu übertragen. Das heißt, wir können auch Zustände und Merkmale erfassen, was tatsächlich diesen Wohlfühlfaktor, den ich eingangs genannt habe, anbelangt.
Super spannend. Odeering ist das Unternehmen, was Sie daraus dann gegründet haben. Aber was ist genau das Produkt von Odeering? Also was verkaufen Sie da, wenn ich das so formulieren darf?
Wir verkaufen zweierlei Targets. Das eine ist tatsächlich die Industrie, die im Grunde genommen Produkte smarter machen möchte, sprich zum Beispiel ihre Handys, ihre Laptops, ihre Tablets, aber auch im Automobil oder die Roboter an sich. Die können diese Technologie verwenden, um eine verbesserte Mensch-Maschine-Kommunikation zu realisieren. Und dann sind wir natürlich auch sehr stark in dem medizinischen oder kurz vor dem medizinischen Wohlfühlbereich. Sprich die Biomarkeranalyse, insbesondere für den Bereich der Erforschung von Therapiemöglichkeiten oder auch schon für die Früherkennung bestimmter Symptomatiken in Verbindung mit Krankheiten, wo es sich auszahlt, sie relativ früh zu erkennen.
Hier auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel kümmern wir uns um die ganz großen Themen aus Politik und Gesellschaft, den übergeordneten Themen, aber besprechen natürlich auch die der einzelnen Branchen, zumindest der ganz großen Branchen. Und zu der gehört natürlich auch die Pharmaindustrie hier in Deutschland. Und der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der pharmazeutischen Industrie ist jetzt bei mir, Kai Joachimsen. Grüße Sie, Herr Joachimsen. Hallo.
Grüße, Herr Giersch.
Eine Frage, die mir immer so ein bisschen auf den Nägeln brennt. Wer ist die Pharmabranche eigentlich? Welcher Typus Unternehmen? Man denkt da immer an Bayer, aber es ist ja noch ein bisschen mehr dahinter, ne?
Man denkt da auch an Bayer, aber tatsächlich ist die pharmazeutische Industrie in Deutschland sehr mittelständisch geprägt. Wir haben 9 von 10 Mitarbeitenden in der mittelständischen Industrie, etwa 120.000 Arbeitsplätze. Und Pharma ist nicht dieser monolithische Block. Es gibt die großen, sehr forschenden Unternehmen, es gibt den Mittelstand, es gibt sehr innovative Firmen. Also Forschung und Produktion wäre ganz wichtig und genau das ist das, wofür wir uns hier einsetzen. Wird uns manchmal nicht so leicht gemacht hier wegen Überregulierung und der Themen, die wir hier in Deutschland kennen.
Ja, die Themen, die müssen wir ja mal ansprechen. Also was treibt Sie denn um?
Uns treibt um, dass wir viel mehr forschen möchten, dass wir viel mehr in Deutschland produzieren möchten, dass das aber schwierig ist aus diversen Gründen. Wir haben teilweise sehr schwierige Erstattungsbedingungen. Wir leiden tatsächlich in der Basisversorgung daran, was alle Patientinnen und Patienten ja leider in den letzten Jahren zunehmend mitbekommen haben, dass wir zu wenig vor Ort produzieren können, weil einfach die Preise nicht auskömmlich sind. Wir haben beispielsweise in einigen Bereichen seit 14 Jahren keine Möglichkeit, Preise anzupassen. Wir sind sehr getrieben durch Rabattverträge dergleichen mehr, obwohl eigentlich natürlich die Ursache und der Ausgang von Medizin und von verbesserter Versorgung von Patienten immer auch die Forschung ist. Und wenn Sie an einem Standort forschen können, dann werden Sie da auch produzieren können. Dann braucht es noch auskömmliche Marktbedingungen. Und daraus wird dann erfolgreich eine Versorgung der Patientinnen und Patienten. Und da sind wir in Deutschland gerade nicht.
Wie sieht es mit der Produktionsseite aus? Haben Sie ja auch erwähnt. Zum Abschluss, Sie haben Fachkräftemangel erwähnt, also ich sage mal Personalmangel im Ganzen. Ja, wie sehr trifft er Sie und was kann man dagegen tun?
Trifft uns auch hart. Was kann man dagegen tun? Was wir als Industrie tun können, ich glaube, das tun wir, wenn Sie sich anschauen, was es an flexiblen Arbeitszeitmodellen gibt bei uns in der Industrie. Wir haben einen sehr großen Fokus darauf, dass wir divers uns aufstellen. Wir haben in fast allen Bereichen 50% Frauenanteil beispielsweise, auch in Managementfunktionen und versuchen nachhaltige und wertschöpfende Arbeitsplätze zu kreieren. Jeder Arbeitsplatz in unserer Industrie triggert 2 bis 3 weitere Arbeitsplätze. Aber da muss natürlich dann auch weniger reguliert werden. Also viele unserer Fachkräfte würden wir im Ausland finden, aber das natürlich ist mit den Genehmigungsverfahren extrem kompliziert. In England können Sie digital innerhalb einer Woche ungefähr eine Arbeitsgenehmigung bekommen. Das kann in Deutschland 3 Jahre dauern. Deutsch ist nicht für viele Länder die Muttersprache. Auch ein Problem. Wir müssen da flexibler werden, wir müssen digitaler werden, wir müssen Anreize bieten für unsere Industrie, damit Fachkräfte auch aus anderen Ländern zu uns kommen. Dazu müssen sie erstmal auch dann eine führende Industrie haben und Deutschland wird beispielsweise nicht der Zielort sein für Menschen, für Fachkräfte aus dem Ausland, die Digitalisierung lernen wollen. Verwaltung kann man hier wahrscheinlich ganz gut lernen. Aber mit Lebenswissenschaften, Pharma, Medizin, Technik würde was gehen und wir müssen irgendwie sehen, dass wir auch Ausbildung aus anderen Ländern hier schneller anerkennen, Genehmigungsverfahren schneller bekommen und einfach eine bessere, und das Wort ist belegt, ich sage es trotzdem, Willkommenskultur für Experten aus anderen Ländern schaffen.
Das war eine kleine Zusammenfassung des Ludwig-Erhard-Gipfels 2024. Am Donnerstagabend quasi zwei Drittel sind gespielt. Am Freitag geht es weiter. Bleiben Sie uns gewogen. Schauen Sie weiter auf markt-und-mittelstand.de, was hier beim deutschen Davos, wie es ja so schön genannt wird, weiter passiert. Ich verabschiede mich für den Moment und sage, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächsten Freitag. Tschüss.
Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de.